Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt zwei wichtige Stimmen aus der Kunstkritik hier bei uns im Studio, nämlich Elke Buhr und Carsten Probst. Wir wollen zurückschauen auf dieses hochpolitische Kunstjahr 2019. Flüchtlingsbewegungen, Erinnerungspolitik, Identitätskämpfe. Es war viel los, auch in der Kunst, unter anderem auf einer der wichtigsten Kunstausstellungen der Welt, nämlich der Biennale in Venedig. Und dort hat ja Deutschland vertreten Natascha Süder-Happelmann mit einer Arbeit, in der es um Flüchtlingslager ging, aber auch um ihre eigene Rolle als deutsche Künstlerin mit iranischen Wurzeln, die einen eigentlich auch anderen bürgerlichen Namen hat. Sie versteckte sich unter einem Pappmaché-Kopf in Form eines Steins. Eine umstrittene Arbeit. Elke Buhr, konnten Sie das nachvollziehen?
Konnte das total gut nachvollziehen, weil es eben ihr darum ging, dass sie nicht in diese Identität gepresst werden will, dass sie jetzt als Migrantin eine Aussage als Künstlerin des deutschen Pavillons macht. Sie hat es natürlich dann trotzdem gemacht, weil es trotzdem ihr Thema war, aber sie wollte einfach nicht auf so eine primitive Weise darauf festgelegt werden. Das konnte ich wirklich sehr gut nachvollziehen und ich fand, das hat auch zu sehr guten Bildern geführt. Das war auch für mich einer der Momente des Kunstjahres, wo sie mit diesem doch ziemlich absurden Pappmaché-Stein um den Kopf da stand und Heiko Maas, der Außenminister, stand neben ihr und die beiden konnten so erkennbar nichts miteinander anfangen und er wusste nicht, wie er mit diesem Stein umgehen sollte, letztlich auch nicht wie mit ihrer inhaltlichen Kritik an der Asylpolitik der Europäischen Union und das war so einer der wenigen Momente, wo man das Gefühl hat, okay, Kunst ist auf Repräsentation angelegt, sie wird dazu benutzt und sie wehrt sich gleichzeitig dagegen und das fand ich wirklich interessant.
Wie ging es Ihnen mit dem deutschen Auftritt in Venedig?
Ähnlich und ich habe Natascha Söder-Gigian jetzt gerade noch mal getroffen, ohne Pappmaché-Kopf. Und ohne
Sie konnten mit ihr kommunizieren.
Identität und sie kommuniziert auch jetzt direkt wieder, was interessant ist, weil sie natürlich selber diesen Identitätswechsel auch reflektiert als eine Überlegung, wie geht man eigentlich mit so etwas wie dieser Biennale, mit diesem deutschen Pavillon um, wo sich auch das ganze mediale Interesse konzentriert. Für sie ging es dabei, glaube ich, sogar nicht nur um ihren Migrationshintergrund, sondern es ging generell eigentlich für sie um den politischen Diskurs, wie der in der Kunst ausgetragen wird. Und diese Verzerrung, die sich durch dieses mediale Interesse, dieses Fokussieren auf einen Moment sozusagen ergibt, dem wollte sie quasi ausweichen oder etwas anderes bieten als eine solche Angriffsfläche. Sie war ja fast verschwunden sozusagen in jeder Hinsicht und jeder fragte
unter dieser
sich.
Pappmaché-Maske, ja.
Jeder fragte sich, wer ist die? Sie vertauscht ja auch ihre Biografien und so weiter. Also jeder fragte sich, wer ist eigentlich diese Frau? Aber das war eben kein Versteckspiel zum Selbstzweck, sondern um gerade eben diese Aufmerksamkeitsökonomien offenzulegen, die jetzt in der Politisierung auch der Kunstdebatten zunehmend eine Rolle spielt und von verschiedenen Akteuren ja auch ganz gezielt und auch verzerrend, wie ich finde, teilweise kontraproduktiv bedient wird.
Eine hohe Politisierung. Ich vermute mal, Sie spielen durchaus auf das Zentrum für politische Schönheit an, was und, ja in den letzten Wochen und Monaten wieder Kontroversen ausgelöst hat mit Ihrer Aktion dort in Berlin, wo die angebliche Asche von NS-Opfern in einer Säule gezeigt wurde und damit auch die CDU dort kritisiert wurde, dass sie nicht mit der AfD in irgendeiner Weise zusammenarbeiten soll. Das war eine sehr umstrittene Aktion, die vielleicht auch durchaus für dieses Zentrum für politische Schönheit ein Wendepunkt war, dass man plötzlich so eine gewisse Grundlage verloren hat, auch im Kunstbetrieb. Oder wie haben Sie das empfunden, Elke Buhr?
Also es war für mich auch die erste Aktion, wo ich wirklich gar nicht mitgehen konnte und wo ich vor allen Dingen das Argument, was dann von zum Beispiel der jüdischen Autorin Mirna Funk geäußert wurde, auch bei uns war, okay, wenn ihr hier vorgebt, ihr macht was für die jüdische Gemeinde, warum redet ihr nicht vorher mal mit den Betroffenen? Also das ist ja was, was sowieso in diesen Diskursen gerade ganz wichtig ist im Moment, die Frage der Repräsentation. Also wer darf wann was sagen? Und in diesem Fall haben die sich halt vergriffen. Also man kann sozusagen nicht da paternalistisch sagen, wir tun jetzt was für die, ohne dabei deren Regeln und Bedürfnisse und Gefühle zu beachten. Insofern war das für mich eine Aktion, die wirklich ausnahmsweise mal nach hinten losging.
Carsten Probst, wie haben Sie es empfunden?
Ja, ähnlich. Ich würde es aber auch darüber hinausgehend einfach betrachten, dass wir wirklich jetzt Zuspitzungen erleben im Zuge dieser sogenannten Politisierung, die mich wirklich ja erstaunen machen. Weil
wo haben Sie es noch erlebt?
Ja, beispielsweise bei diesen Fragen über Rechtsradikalismus oder rechte Kunst. Wir hatten das ja so fast als Neuauflage einer Ost-West-Debatte, wo dann plötzlich westdeutsche Kunsthistoriker ostdeutsche Künstler bezichtigen, sozusagen an der rechten Avantgarde mitzuwirken.
Da ging es auch um die Neue Leipziger Schule.
Neo Rauch spielte eine Rolle. Und Wolfgang Ulrich als auf der westlichen Seite sozusagen, wobei ich ja gar nichts gegen die
Der Anbräuner war, glaube ich, der Titel.
Die Anbräuner, das war der Titel eines Werkes, den Neo Rauch dann sozusagen in Replik dazu beigesteuert hat auf Wolfgang Ulrich. Also ich glaube, man muss bei dem Verlauf dieser Debatten aufpassen, dass man nicht über das Ziel hinausschießt. Und ich glaube, dass eben, ja, auch bei den Klimadebatten ist es ja teilweise so, wo man dann eben einfach merkt, es werden sehr schnell sehr apodiktische Urteile gefällt, die eigentlich eher dem Diskurs signalisieren sollen, hallo, wir haben hier auch noch eine starke Meinung und wir wollen wahrgenommen werden. Also die Wahrnehmungsaufmerksamkeitsökonomie überlagert den Diskurs. Und der wird sozusagen fast gekapert, wobei wir eigentlich eher mit unseren Debatten, die alle auf Postkolonialismus, auf Geschlechterdifferenzierung und so weiter hinauslaufen, eigentlich eher in die Richtung gehen, dass wir genauer hinschauen, dass wir differenzieren und dass wir abwägen. Also da gibt es eine ganz klar gegenläufige Strömung, die sozusagen ja fast medial befeuert wird. Und das ist für mich wirklich ein Problem.
Elke Buhr, wie hoch ist die Gefahr, dass, sage ich mal, die Uneindeutigkeit der Kunst, die ja zu ihr auch gehört, untergraben wird durch diese heftigen, polarisierenden politischen Debatten?
Ich glaube nicht, dass das der Kunst selber irgendwas anhaben kann, weil die Kunst ist ja, wie sie ist, und es ist ja immer noch jeder dazu aufgerufen, zu differenzieren und sie auch zu rezipieren in all ihrer Vielfalt. Also interessant finde ich zum einen, dass solche Gruppen wie Extinction Rebellion angefangen haben, auch künstlerische Strategien praktisch zu benutzen, Strategien der Aufmerksamkeit, also dass viele politische Gruppen festgestellt haben, dass Mittel, die sonst künstlerische Aktivisten benutzen, gut für sie funktionieren, zum Beispiel das Wasser zu färben oder so. Das ist eine künstlerische Strategie eigentlich aus den 60er Jahren, die jetzt praktisch von den Klimaaktivisten aufgegriffen wird. Das finde ich interessant, wie gut das funktioniert, also für die.
Also Flüsse in Städten zum Beispiel, ne? Ist sie plötzlich irgendwie
genau.
Rot,
das einzufärben,
grün,
das hat ja erst ein Künstler in den 60er Jahren gemacht, dann hat das Olafur Eliasson gemacht und jetzt machen es die Extinction Rebellion. Leute, dann ist es kein Kunstwerk mehr, sondern dann ist es wirklich nur noch eine Demonstration. Aber es ist halt interessant, wie sich das durchzieht. Also ich glaube, groß war ja auch gerade in Deutschland immer diese Frage nach der Kunstfreiheit, der Kunstautonomie, die angeblich in Gefahr ist, wenn zu stark irgendwie von bestimmten vorher benachteiligten Gruppen darauf bestanden wird, dass sie repräsentiert werden. Und ich glaube, dass das aber wirklich so ein bisschen auch Panikmache ist oder beziehungsweise ein falsch verstandener Freiheitsbegriff der Kunst. Also ich habe das jetzt nicht gesehen, dass jetzt irgendwo irgendjemand seine Meinung nicht äußern konnte oder dass praktisch die Kunst jetzt weniger differenziert und vielfältig geworden wäre. Also es ist, glaube ich, wenn irgendjemand zum Beispiel im Museum Ludwig neben ein Bild von Sinti und Roma, was manche Leute vielleicht als rassistisch empfinden, ein entsprechendes Schild hängt, dann ist damit noch keine Zensur ausgeübt, um jetzt mal auf eine Debatte praktisch kurz einzugehen.
Das zeigt aber die Überspitztheiten, ne? Also diese Reaktionen und diese Überempfindlichkeiten, die sich eigentlich aus einer Debatte der Differenzierung ergeben. Es wird differenziert und plötzlich melden alle Ansprüche an, ihre Meinung absolut und möglichst auf der breitesten Front zu verteidigen.
Die Künstlerinnen und Künstler meinen Sie jetzt?
Künstlerinnen und Künstler, nicht nur, sondern auch diejenigen, die sich in irgendeiner Weise von Bildwerken aller Art gemeint fühlen könnten, theoretisch, oder repräsentiert fühlen könnten. Aber dabei wirken ja Mechanismen der Repräsentation, über die wir eigentlich hinaus sind. Also das heißt, wir können nicht sagen, Kunst bildet die Realität ab oder wie sie ist. Wir wissen ja eigentlich gar nicht genau, wie die Realität ist. Unser Zugang wird ja eigentlich gerade durch die Debatten immer vielfältiger. Deswegen, und viele verschiedene Leute haben viele verschiedene Ansichten, deswegen erstaunt mich, wie Kunst in Anführungszeichen Bilder in Dienst genommen werden als Repräsentanten für eine bestimmte Weltauffassung. So als sei das irgendwie in irgendeiner Weise noch eins zu eins abgleichbar.
Aber offenbar gibt es einen gewissen Bedarf auch, gerade im Kunstbetrieb, auf dem Kunstmarkt, der ja nun immer noch männlich dominiert ist, also beides eigentlich, Kunstbetrieb und Kunstmarkt, angefangen von den Leitungen von renommierten Museen über große Galerien, dass zum Beispiel Frauen, Künstlerinnen einfach darauf bestehen, stärker repräsentiert zu werden, aber auch andere gesellschaftliche Gruppen stärker da repräsentiert sein wollen, weil es einfach zu langsam passiert. Gibt es da durchaus auch fortschrittliche Entwicklung, Carsten Probst? Haben Sie das vielleicht beobachten können, dass Sie empfinden sie offenbar durchaus manchmal als etwas über das Ziel hinausgeschossen, aber manchmal muss man Geschichte vielleicht ein bisschen forcieren?
Wir haben letztes Jahr in unserem Rückblick über die MeToo-Debatte gesprochen.
Ja, ja.
Und damals sagte ich, MeToo ist sinnvoll, aber es ist nur ein erster Anstoß. Was sich ändern muss, ist strukturell. Frauenförderung oder Künstlerinnenförderung hat jetzt erstmal nichts mit Bildproduktion im engeren Sinn zu tun. Es sei denn, wir wollen jetzt über weibliche und männliche Kunst oder sowas. Aber ich meine erstmal, dass Frauen die Möglichkeit haben, einfach in Galerien präsentiert zu sein, dass sie die Möglichkeit zum Zugang haben, dass sie ausbildungsmäßig nicht zurückgestellt werden, dass sie Möglichkeiten haben, ausgebildet zu werden, Netzwerke zu bilden, ähnlich wie es die Männer eben jahrhundertelang gemacht haben. Das ist für mich schon mal ein strukturelles Problem und eine strukturelle Aufgabe. Die hat mit Bildern als solches erstmal nichts zu tun und die ist absolut notwendig, diese Aufgabe, diese strukturelle Aufgabe auf MeToo also sozusagen folgen zu lassen.
Eckeburg, gab es Fortschritte in diesem Jahr diesbezüglich?
Also ganz interessant fand ich das Konzept der Tate, die ihre ständige Ausstellung zur Kunst, zur britischen Kunst des 20. Jahrhunderts einfach mal nur mit Künstlerinnen bestückt hat und wo dann Maria Bolshaw dann auch gesagt hat, mal gucken, ob es überhaupt irgendjemand merkt, also fehlt irgendjemand was. Also das war ganz lustig, weil das dann auch einen großen Aufschrei wiederum verursacht hat, weil alle dann sagten, ach, die armen Männer, wo sind sie denn? Und sie dann gesagt hat, hey, aber das ist eine Präsentation von vielen und wir probieren das jetzt einfach mal aus und ich glaube, das hat gut funktioniert. Was ich auch schön fand, war, dass die Venedig Biennale die Hauptausstellung von Ralph Rugoff kuratiert, dieses Jahr 50% Frauen, 50% Männer hatte, ohne dass es eine Ausstellung war, die sich jetzt thematisch darum kümmerte, sondern es war einfach, er sagte, okay, so ist die Welt, so bilde ich das ab und da sind jetzt einfach die Hälfte Frauen dabei, ohne dass ich das jetzt an die große Glocke hänge. Und das fand ich schon extrem Fortschritt. Auf der anderen Seite sieht man dann ja am Kunstmarkt immer noch, dass sich da nicht besonders viel tut. Also der große Rekord in diesem Jahr war wieder so ein Rabbit von Jeff Koons und der ist einfach mal 6-mal so teuer wie das teuerste Werk einer Frau, welches letztes Jahr Jenny Saville war, ein Gemälde. Also die Männer sind, was den Preis angeht, einfach so weit vorne und das wird auch noch wahnsinnig lange dauern, bis sich da was ändert. Aber wenn die Biennalen 50-50 bestückt sind, dann bin ich persönlich ja schon mal ganz glücklich.
Wir haben jetzt fast schon 2020. Es sind nur noch wenige Tage. Das heißt also, wir haben eine neue Dekade vor uns. Ich meine, wir sind jetzt vielleicht nicht drei Menschen am Tisch, die in eine Glaskugel schauen können, aber versuchen wir doch mal vielleicht irgendwie Tendenzen herauszuarbeiten, was diesen Kunstmarkt in den nächsten Jahren bestimmen könnte. Was wird uns erwarten in den nächsten Jahren, Carsten Probst? Kann man das sagen, von den Themen her, von den Formen und auch was diese gesellschaftlichen Debatten angeht, die eben am Kunstmarkt nicht vorbeigehen können, ne?
Ich erinnere mich noch gut am Übergang zum neuen Jahrtausend, dass ähnliche Fragen gestellt wurden und wir alle haben 9/11
vor 19 Jahren, ja.
9/11 nicht vorausgesehen, wir haben die Finanzkrise nicht vorausgesehen, wir haben den arabischen Frühling nicht vorausgesehen, den sogenannten, alles Sachen, die uns bis heute auch im Bereich der Kunst natürlich immens beschäftigen. Vielleicht kann man es so sagen, wir diskutieren seit einigen Jahren über dieses sogenannte postkritische Zeitalter, in das wir eingetreten sind. Das heißt, Kunst wird jetzt nicht mehr in dem Sinn in Dienst genommen als Repräsentant für menschliche Ideale, als ästhetische Repräsentation für das Humane. Das war ja lange Zeit in der Nachfolge auch von Adorno so. Das postkritische Zeitalter nimmt Kunst nicht mehr in die Verpflichtung, ästhetisch erhebend kritisch zu wirken, sondern sie kann sich einfach gesellschaftlich ohne große ästhetische Interventionen auch engagieren. Und das bemerken wir zunehmend. Also Künstler fallen immer weniger ästhetisch groß auf, sondern sie engagieren sich in Sachen. Sie gehen in die Migrationsdebatten hinein, sie gehen an die Orte sozusagen, sie versuchen im Bereich Klima nicht nur ästhetische Beiträge zu liefern, sondern sich tatsächlich auch in ihrem Leben umzustellen, in ihrer Art zu arbeiten und so weiter. Also alle Dinge, die also vielleicht sogar nicht mal auf der Ebene des Sichtbaren liegen. Und ich glaube, diese Tendenz wird uns weiter beschäftigen, weil diese Themen immer wichtiger werden.
Herr Kebo.
Ja, Künstler und Künstlerinnen sind dabei, ihre Institutionen selber umzubauen. Das finde ich extrem interessant. Also dieser Aktivismus in der Kunst, wo plötzlich Künstler und Künstlerinnen sagen, ich will mein Geld nicht von Waffenherstellern haben. Ich will mein Geld nicht von Leuten haben, die Medikamente herstellen, die ganz viele Leute umbringen. Also das finde ich ist neu, dass sowas funktioniert hat. Was auch neu ist, ist sowas wie Kunst, die sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, die ganzen virtuellen Realitätsversuche. Also das ist, glaube ich, rein technisch ein Bereich, wo sich im Moment ganz viel tut und was natürlich auch so weitergehen wird. Und was ich ganz interessant finde, inhaltlich oder sagen wir mal stilistisch, es gibt gerade ein ganz großes Interesse an surrealer Malerei wieder, an ganz fantasievollen Werken, an so eine Art Schamanismus. Also das Irrationale kommt irgendwie wieder. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Verzweiflung ist. Manchmal scheint es mir so, dass man sagt, okay, wir sind hier wirklich an einer Epochenschwelle. Es geht so nicht weiter. Was bringt uns denn weiter? Vielleicht einfach das völlig Irrationale. Aber das ist was, was ich beobachte und wo ich denke, dass das auch weitergehen wird.
Vielen Dank. Elke Buhr, Chefredakteurin der Zeitschrift Monopol und der Kunstkritiker Carsten Probst über dieses Kunstjahr 2019 und einen Blick voraus.